Ja, wenn man heute Menschen befragt, was es mit der Adventszeit und Weihnachten auf sich hat, bekommt man verschiedene Antworten und Ansichten zu hören. Zu den häufigsten Antworten gehören laut Umfragen: Es ist das Fest der Familie und der Gemeinschaft. Es ist die Geburt, die Erinnerung an die Geburt Jesu Christi. Oder schlichtweg, es ist einfach Tradition. Christbaum aufstellen, Lichterketten aufhängen, Geschenke verteilen. Es ist eine Zeit der Ruhe und Besinnung. Ja, und unter den Antworten war auch tatsächlich mal die Annahme, Weihnachten sei eine Erfindung von Coca-Cola. Denk mal kurz darüber nach. Was wäre deine Antwort? Es gibt verschiedene Sichtweisen auf die Weihnachtszeit. Und manche erscheinen uns vielleicht absurd oder oberflächlich. Und andere hingegen, die sind gar nicht mal so verkehrt. Immerhin gibt es erstaunlich viele, die zumindest noch grob wissen, worum es bei Weihnachten geht. Nämlich um die Geburt eines Kindes in Bethlehem. Und so finden wir auch heute immer wieder Bilder und aufgebaute Modelle mit einem Kindlein in einer Krippe. Doch worin besteht der Sinn und die Tiefe des Weihnachtsfestes wirklich? In den Evangelien der Bibel finden wir die klassischen und sehr bekannten Erzählungen von der Geburt Jesu. Zum Beispiel die sogenannte Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, die häufig zu dieser Zeit erzählt wird. Und normalerweise dreht sich immer alles um die klassischen und bekannten Geschichten, in denen auch die Hirten und die Engel vorkommen. Aber auch in den Briefen des Neuen Testaments finden wir tiefgründige und gehaltvolle Hinweise, die mit der Geburt Jesu zu tun haben. Und deshalb werden wir uns in der diesjährigen Weihnachtszeit mit der Frage befassen, was die ersten Christen über Weihnachten dachten. Und während die Evangelien über die Lehre von dem Leben, dem Sterben und der Auferstehung Jesu berichten, wurden die 21 Briefe des Neuen Testaments von den ersten Christen, wie zum Beispiel dem Apostel Paulus, geschrieben. Sie wurden damals an verschiedene Ortskirchen adressiert, um die junge Gemeinde zu lehren, zu ermutigen und zu ermahnen. Und sie reflektieren das Leben, das Sterben und das Auferstehen von Jesus. Und sie lehren auch uns heute, was es als Christen bedeutet, an Jesus zu glauben. Und es gibt auch die ein oder andere Stelle, die Weihnachten, die Geburt Jesu sozusagen reflektiert. Und da wollen wir eintauchen. Und zum Start der Predigtreihe schauen wir in den Philipperbrief, um zu erfahren, was Gott den ersten Christen über die Geburt Jesu offenbart hat. Und wie auch wir hatte der Apostel Paulus eine rückblickende Sicht auf die Ereignisse. Allerdings war er noch deutlich näher dran als wir. Er schrieb den Philipperbrief etwa 60 nach Christus. Ich lese jetzt unseren heutigen Predigttext, Philipper 2, die Verse 5 bis 7. Philipper 2, die Verse 5 bis 7. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und es bringt uns zum ersten Punkt. Gott steigt herab. Das Kindlein in der Krippe erblickte nicht erst in Bethlehem das Licht der Welt. Es war schon vorher da. Aber nicht als Mensch aus Fleisch und Blut und nicht als kleiner, hilfsbedürftiger und schwacher Säugling, sondern in der Gestalt Gottes. So heißt es auch in Vers 6. Und Paulus malt uns hier eine unfassbare Tatsache vor Augen. Gott selbst, der Schöpfer, erniedrigt sich und dringt in seine eigene Schöpfung hinein als einer von uns, als Mensch. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen, Vers 7. Auch wenn entäußern ein eher ungebräuchliches Wort ist heutzutage, hat es doch eine starke Bedeutung. Und es kann zum Beispiel heißen, sich von etwas zu trennen, etwas ablegen, sich selbst hingeben, auf eigene Rechte verzichten. Und es drückt bei all dem eine Freiwilligkeit aus. Gott verzichtet also freiwillig auf seine Herrlichkeit, die er im Himmel hat, und steigt hinab in unsere Welt. Er gibt sich seiner Schöpfung hin und wird zum Knecht, zum Diener für die Menschen. Er beschränkt sich selbst, damit er uns auf Augenhöhe begegnen kann. Und er nahm an unserem Leben leibhaftig teil mit all seinen Facetten, die es zu bieten hat. In diesen Versen wird deutlich, dass Gott kein ferner Gott ist, der unserem Elend von oben herab zuschaut, sondern dass er Teil davon wurde. Und immer wieder hört man die berechtigte Frage, wenn es einen liebenden Gott gibt, warum lässt er dann so viel Leid zu? Und natürlich gibt es die ein oder andere plausible Antwort, die uns Gott in der Bibel mitteilt, aber es bleiben Fragen offen. Und so kam ich immer wieder zu der ernüchternden Erkenntnis und musste meinem Gegenüber sagen, ich weiß es nicht. Und doch liebt uns Gott, weil er Teil des Leidens wurde. Er leidet mit uns. Und das Wort, wie Jesus in Johannes 1 genannt wird, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er, der auf seinem himmlischen Thron von Herrlichkeit umgeben ist, wurde in einer erbärmlichen Gegend in einem dreckigen Stall zwischen Tieren geboren. Er, der unermesslich Reiche, ja, er wurde von einer armen Frau zur Welt gebracht. Er, der Herr der Hirscharen, weiß, was es heißt, Hunger zu haben und was es heißt, Durst zu haben. Er weiß, was es heißt, mit den Händen zu arbeiten. Er war müde und erschöpft. Er wurde mit den gleichen Versuchungen konfrontiert wie wir. Er hat am eigenen Leib erfahren, was es heißt, gehasst zu werden. Er hat getrauert. Er wurde verachtet, ausgegrenzt, verleumdet, bespuckt, geschlagen und misshandelt. Und er weiß, was es heißt, an einem schmerzhaften Tod zu sterben. Er hielt an seiner Herrlichkeit nicht fest. Jesus, der in der Gestalt Gottes war und es nicht wie an den Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte, Vers 6. Aber wenn jeder Vergleich hängt, stellen wir uns trotzdem einen reichen Mann vor, der in einem Palast wohnt, mit den teuersten und besten Klamotten am Leib, der Bedienstete hat, die ihn täglich das beste Essen kochen, die alles aufräumen und putzen und ihm alles hinterhertragen, die ihn ansprechen mit eure Hoheit. Und dieser sagt nun, er möchte mit den Armen zu den Armen gehen, weil sie ihm am Herzen liegen. Zu den Bedürftigen, dorthin, wo Leid ist, wo Armut ist. Und deshalb verzichtet er auf alles, was er hat, weil er ihnen so in seinem Reichtum gar nicht begegnen kann. Er möchte auf Augenhöhe mit ihnen. Und gesagt, getan, er lässt alles zurück, geht an einem Altkleidercontainer vorbei und zieht sich noch die letzten Lumpen raus zum Anziehen, steigt in die völlig verschwitzte, überfüllte Straßenbahn und fährt in das letzte, dreckigste Ghetto, das er finden kann. Und dort lebt er mit den sozial Schwachen und Armen unter den gleichen Umständen wie sie. Was ist das für ein absurder Gedanke? Seien wir mal ehrlich, wer macht sowas? Aber nehmen wir mal an, so eine Geschichte wird es tatsächlich geben. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja sowas auf der Welt. Würde sie uns nicht zutiefst bewegen? Und wie viel mehr sollte es uns dann bewegen, wenn derjenige alles hinter sich lässt, an dessen Thron Engelwesen ununterbrochen rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Gott steigt herab und wird ein Mensch wie du und ich. Und bei allem, wo uns Menschen gleich wurde, gibt es aber eine Sache, die anders war, wo er sich doch noch unterschied. Und dieser Unterschied ist sehr wichtig. Wir lesen im Text zum einen, dass er Gott gleich war und zum anderen, dass er wie die Menschen wurde. Und je nach Übersetzung kann es auch heißen, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. Ein bisschen holprig zu lesen, aber sehr nah am Grundtext. Weil die Besonderheit ist die, dass im griechischen Grundtext zwei verschiedene Wörter gebraucht werden, die einen Unterschied zum Vorschein bringen. Wenn es heißt, dass er Gott gleich war, wird das griechische Wort Isa verwendet. Es drückt Gleichheit im Sinne von Gleichrangigkeit und Gleichstellung aus. Also hier geht es nicht nur um Ähnlichkeit, sondern um die Teilhabe an dem, was Gott ausmacht. An Gottes Status, an seiner Würde und an seiner Herrlichkeit. Und hier wird deutlich, Jesus ist deckungsgleich mit Gott. Und wenn es dann wiederum heißt, in Gleichheit der Menschen, wird für das Wort Gleichheit im Griechischen Homoiomati verwendet. Und es bedeutet Gestalt, Form, Ähnlichkeit, das, was einem anderen gleicht. Es beinhaltet Ähnlichkeit, aber nicht notwendigerweise völlige Identität. Der Begriff drückt die reale Menschlichkeit von Jesus aus, aber schafft eine gewisse Distanz. Zusammenfassend kann man sagen, Jesus ist Gott absolut gleich. Er wurde wahrer Mensch aus Fleisch und Blut, aber nicht in jeder Hinsicht gleich. Denn der entscheidende Unterschied ist der, dass er keine sündhafte Natur hat wie wir Menschen. Er ist ohne Sünde, wie es auch in Hebräer 4, Vers 15 heißt. Er war uns so gleich, aber doch anders. Und obwohl Jesus mit den Menschen auf Augenhöhe war und mit ihm am alltäglichen Leben teilgenommen hat und mit all dem, was es beinhaltet, sei es in der Freude, sei es im Leid, unterschied er sich dann doch noch von den anderen. Er machte zum Beispiel Blinde sehend. Er machte Stumme redend. Er machte Gelähmte gehend. Die Elemente der Natur gehorchten seinem Wort. In ihm wohnte die ganze Fülle Gottes leibhaftig, heißt es in Kolosse 2, Vers 8. Er kam, um zu dienen, und er hatte einen Auftrag. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz, Philipper 2, Vers 8. Er gab sich seiner Schöpfung hin bis zum Tod. Und genau das war der zentrale Teil seines Dienens. Man kann meinen, dass bei der Menschwerdung Jesu der Höhepunkt erreicht wurde, dass dort die Gemeinschaft zwischen Schöpfer und Geschöpf am intensivsten, am greifbarsten wurde. Aber der Höhepunkt war am Kreuz von Golgatha, weil dort die wahre Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch möglich gemacht wurde, und zwar von Gott selbst. Der Sündlose starb für die Sünder. Die Schuld, die wir vor Gott haben, wurde durch Jesus bezahlt. Jesus besiegte Sünde, Tod und Teufel. Und selbst das Totenreich konnte ihn nicht festhalten, denn er ist am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten. Amen. Amen. Und ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes, spricht der auferstandene Jesus in Offenbarung 1, Vers 18. Jesus stieg nicht nur in die Welt herab, sondern in die tiefsten Tiefen unserer Menschlichkeit, in den Tod. Und er besiegte ihn. Glaubst du das? Vertraust du darauf? Ich hoffe, du kannst die Frage mit einem klaren Ja beantworten. Denn für alle, die Jesus vertrauen und mit ihm verbunden sind, hat der Tod keine Macht mehr. Und wir, die wir das glauben, werden wie Jesus wieder auferstehen, selbst wenn wir sterben. Ewige Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Durch das Kind in der Krippe, durch den Mann am Kreuz. Und das darfst auch du in Anspruch nehmen, falls du das noch nicht getan hast. Das Versöhnungsangebot Gottes gilt auch dir. Am Kreuz hat Gott bewiesen, wie wichtig und wertvoll du für ihn bist. Und Jesus klopft an deine Herzenstür und wartet, bis du ihm aufmachst. Er will auch in die tiefsten Tiefen deines Herzens hinabkommen. Dorthin, wo wir oft selber nicht mal reinschauen wollen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Offenbarung 3, Vers 20. Und Jesus klopft an deine Tür heute. Machst du ihm auf? Und wenn es bei uns schon geschehen ist, was bedeutet es dann für uns, wenn es in Vers 5 heißt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wir haben nun bisher drauf geschaut, was der Text über Jesus sagt. Aber dem geht eine Aufforderung voraus, die es wirklich in sich hat. Und es bringt uns zum zweiten Punkt. Jesus als Vorbild. Das Streben nach Macht und Anerkennung ist in uns Menschen tief verwurzelt. Und gerade wenn wir in unserer heutigen Zeit die Werte und Denkweisen anschauen, kann man immer mehr erkennen, wie sich eine Kultur der Selbstsucht entwickelt. Und auch die Bibel beschreibt in 2. Timotheus 3 den geistlichen Niedergang in den letzten Tagen. Dort heißt es unter anderem, dass die Menschen sich nur noch selbst lieben werden. Nach dem Motto, was mit meinem Nächsten ist, interessiert mich nicht. Hauptsache, ich kann mich verwirklichen und fühle mich wohl dabei. Ich bestimme selbst, wer und was ich bin, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Und wehe denen, die eine andere Ansicht haben. Die werden verleumdet, diffamiert und zum Abschuss freigegeben. Dialog nicht mehr erwünscht. Und das steht leider bei uns mittlerweile auf der Tagesordnung. Man kann den Eindruck bekommen, jeder erhöht sich nur noch selbst und erniedrigt den anderen. Auch unter Christen passiert sowas hin und wieder. Ich muss mich ja auch selbst dazuzählen und hinterfragen lassen. Aber Gott spricht durch sein Wort mitten in unsere Zeit, in unsere Gemeinschaft. Er möchte uns ermutigen, aber auch aufwecken, dort, wo es nötig ist. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. So gesinnt sein wie Jesus. Seien wir mal ehrlich, es ist einfach, immer nur auf die Gesinnung anderer zu schauen und sich dran zu stören. Aber wie bin eigentlich ich gesinnt? Habe ich die Gesinnung Jesu oder doch eine andere? Wenn Gott sich auf diese Weise, wie wir sie gehört haben, erniedrigt und herabkommt, wenn er seinen himmlischen Thron verlassen hat, warum bleibe dann ausgerechnet ich auf meinem Thron sitzen? Wenn Gott für mich alles losgelassen hat, warum klammere ich mich dann an meinen Status, an meine Ehre? Warum poche ich immer auf mein Recht? Das sind vielleicht unangenehme Fragen, zumindest für mich. Geht es dir dabei ähnlich? Und Gott lädt uns dazu ein, uns von Jesus verändern zu lassen. Dass wir uns neu ausrichten. Unser Blick soll weggerichtet werden von der Gesinnung, die wir in der Welt vorfinden. Es soll wieder hingerichtet werden auf Jesus. Aber was heißt es jetzt konkret für uns, für dich und für mich, so gesinnt zu sein wie Christus? Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, die uns immer wieder auch im Alltag begegnen können. Und es fängt oft schon in Kleinigkeiten an. Wie oft bestehen wir auf unser Recht? Sei es im Straßenverkehr, wenn uns jemand die Vorfahrt nimmt. Ihr wisst ja von meiner letzten Predigt, da bin ich sehr gefordert. Dann hupt man, dann schreit man, weil man auf sein Recht pocht. Ich habe jetzt Vorfahrt. Oder an der Supermarktkasse, wenn sich jemand vordrängelt. Keine Frage, in den Situationen sind wir oft tatsächlich im Recht. Aber wie reagieren wir, wenn es mal darum geht, auf unser Recht zu verzichten? Pöbeln wir dann die Leute an, weil wir auf unser Recht bestehen? Oder machen wir es wie Jesus, der selbst sein Recht, Gott gleich zu sein, nicht wie einen Raub festhielt? Wenn wir aber von den kleinen Dingen zu den großen gehen, wie sieht's denn da aus? Wie sieht es in unserem Job aus, auf der Arbeit? Wo Kolleginnen und Kollegen eventuell erniedrigt werden, nur damit wir selber das Lob und die Anerkennung bekommen. In der Berufswelt finden regelrechte Machtkämpfe statt. Das kann aber auch in der Schule oder im Studium passieren, dass man sich behauptet und das oftmals auf Kosten von anderen. Oder sogar in der Gemeindemitarbeit kann es vorkommen, dass man eigennützig wird und die anderen aus dem Blick verliert. Dass man sich erhebt über andere. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen, heißt es gleich in Vers 3 und 4 direkt vor unserem Predigttext. Und genau hier sollen doch gerade wir Christen einen Unterschied machen. Jesus hat nämlich keine anderen erniedrigt, um sich selbst groß zu machen. Und Jesus suchte auch nicht seinen eigenen Vorteil auf Kosten anderer. Wo erlebst du Situationen, in denen es dir schwerfällt, von deinem Thron herabzusteigen? Wo du anderen Menschen vielleicht aus dem Blick verlierst, weil du nur noch dich selbst siehst? Wenn ich ehrlich bin, passiert mir das immer wieder gerade dort, wo die Menschen einem am nächsten stehen, in der Ehe, bei meinen Kindern, wo Entscheidungen getroffen werden, die nicht den anderen dienen, sondern nur mir. Wo ich dann mich immer wieder ertappe, eine Entscheidung getroffen zu haben, Hauptsache, dass es für mich bequem ist. Hauptsache, dass ich einen Vorteil habe. Die nur zum Ziel haben, meine Bedürfnisse. Was ist es bei dir? Ich möchte uns ermutigen, dass wir das ablegen. Dass wir eine neue Gesinnung bekommen, dass wir unseren Blick neu ausrichten auf Jesus. Und dass wir lernen und üben, so zu handeln, wie er es tat. Und selbst wenn wir dadurch von manchen Menschen ausgelacht oder verspottet werden, Gott wird es nicht vergessen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Lukas 14, Vers 11. Und das ist ein biblisches Prinzip, das wir uns gerne verinnerlichen dürfen. Es passt so gar nicht zu unserer Gesellschaft, wo es eher darum geht, Ellenbogen raus. Wo das Handeln und diese Art zu leben vielleicht sogar, wie gesagt, verspottet wird. Wo uns Menschen komisch ansehen, uns auslachen, uns als schwach ansehen. Aber Gott vergisst es nicht. Jesus erniedrigte sich auf undenkbare Weise. Hohn und Spott war auf ihn gerichtet. Und das, weil er von vielen als ein Nichts angesehen wurde. Und Gott vergisst es aber nicht. Und Jesus wurde erhöht. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, 9 bis 11. Was bedeutet Weihnachten wirklich? Weihnachten ist ein Fest, welches auf die Liebe Gottes hinweist, die in Jesus sichtbar wurde. Und Weihnachten ist ein Fest, das uns an die Entäußerung Jesu erinnert und auch gleichzeitig dazu einlädt, unsere Nächsten in Liebe und in Demut höher zu achten. Und ebenso darf dieses Fest ein Anlass sein, unsere Freude zu wecken, nämlich auf das zweite Kommen Jesu, das er versprochen hat. Und dieses Mal nicht als Kindlein in einer Krippe, sondern als Herrscher der Welt. Amen.